Marabu.
Jetzt bei Radio Marabu, der Mitschnitt des Lesungsabends der Duxer Viertelkultur aus dem November 2021.
Julia Reinhardt, Marabu.
Heute hören wir bei Radio Marabu den Mitschnitt eines Lesungsabends. Die sogenannte Duxer Viertelkultur, einmal im Vierteljahr im kölschen Viertel Köln-Deutz. Die November Crime Night. Stattgefunden hat sie am 10. November 2021 im Bürgerzentrum Deutz in der Tempelstraße in Köln. Und die Zuschauer konnten direkt drei Akteure auf der Bühne erleben. Myriane Angelowski, Carsten Sebastian Henn und Regina Schleheck. Heute senden wir den Mitschnitt dieses Abends und wir beginnen mit Musik, die sich die drei extra für diese Sendung gewünscht haben.
You've been gone.
probiert habe. Es sind alles Fragmente, die ich mit niemand teilen kann, auch wenn ich sie gern verschenkte. Alles, was ich je gefühlt habe, es sind alles Fragmente, relativ zum Glück der anderen und dem, was ich als Schmerz erlernte. Nur ein Teil von einem Teil von einem Teil von einem Teil, das sind wir. Vollkommen fragmentarisch. Alles, was ich je gesagt habe, es sind alles Fragmente von etwas, das sich schon vorher um mich herum bewegte. Alles, was ich je gehört habe, es sind alles Fragmente von einer Wahrheit, die hier niemand kennt. Denn wenn, wo ist das Ende? Teil von einem Teil von einem Teil von einem Teil, das sind wir. Fragmentarisch vollkommen. Hab ich jemals etwas selbst entschieden? Kann ich jemals vor der Prägung fliehen?
Kann ich jemals etwas selbst erfinden? Kann ich mich aus diesem Kreislauf winden?
Hab ich jemals etwas selbst entschieden? Kann ich jemals vor der Prägung fliehen?
Kann ich jemals etwas selbst erfinden? Kann ich mich aus diesem Kreislauf winden?
Nur
kann ich jemals etwas selbst
Teil
erfinden? Kann ich mich
Teil
aus diesem Kreislauf winden? Kann ich jemals etwas selbst erfinden? Kann ich mich aus diesem Kreislauf winden? Kann ich jemals etwas selbst erfinden? Kann ich mich aus diesem Kreislauf winden? Kann ich jemals etwas selbst erfinden? Kann ich mich aus diesem Kreislauf winden?
Fragmentarisch vollkommen.
Kommen wir zur Lesung. In der ersten Hälfte hören wir Muriane Angelowski und den ersten Teil mit Regina Schlieheck.
Hallo, ich darf anfangen heute. Auf mich ist das losgefallen. Mein Name ist Muriane Angelowski. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier wieder mal in Deutsch zu sein. Ich habe hier nämlich schon bestimmt 7 Mal gelesen, hier im Bürgerzentrum. Und jedes Mal finde ich es hier ein ungewöhnlich tolles Publikum. Und das wird heute Abend mit Sicherheit auch so sein. Ich lese aus meinem neuen Köln-Krimi Jenseits des Rheins, der dieses Jahr im Mai erschienen ist. Ich habe letztes Jahr im März den Anruf vom Verlag bekommen, haben die mich gefragt, ob ich Zeit und Lust habe, einen neuen Köln-Krimi zu schreiben. Fiel direkt in den ersten Lockdown, wie Sie sich alle erinnern können. Und ich habe direkt Ja gesagt, weil ich gedacht habe, ja, dann schreibe ich halt. Wenn wir sowieso zu Hause bleiben müssen, kannst du ja ein Buch schreiben. Und mir war ziemlich schnell klar, dass ich ein Buch zum Thema Geschlechterdiversität schreiben wollte. Das wollte ich eigentlich schon bei dem Buch davor. Und dann habe ich gedacht, ja, das passt, das mache ich jetzt. Und ich siedel das an in Köln-Poll, also gar nicht weit von hier entfernt. Und dann habe ich halt angefangen zu schreiben. Und Köln-Poll habe ich deswegen gemacht, weil eine Freundin meinte, schreib doch mal ein Buch, das in Köln-Poll spielt, weil da wohne ich, hat sie gesagt. Und das Schöne ist ja, wenn ich in Köln-Krimi, ich bin ja in Köln geboren, ich würde sagen, ich kenne die Stadt ein wenig, aber ich stelle immer wieder fest, dann irgendwie doch nicht so ganz genau. Ich bin dieses Jahr und auch im letzten Jahr zum Beispiel auch die ersten 10 Etappen des Kölnpfad gegangen. Da sind bestimmt auch einige im Publikum. Das ist auch so etwas. Da geht man so außerhalb von, am Rand von Köln entlang und ich habe immer nur gedacht, was, wo bin ich? Ja, was ist das denn? Und so. Mit Köln-Poll erging es mir nicht ganz so, weil ein bisschen Poll kannte ich schon, weil hier mal eine Freundin von mir auch gewohnt hat. Aber es ist toll und es ist eine ganz schöne Ecke und ja auch nicht weit von hier. Und ich lese jetzt eine Szene vor, in der eine meiner Hauptfiguren, das ist der Lenny, der ist 14 Jahre alt. Und ich verrate jetzt nicht zu viel, es steht schon hinten auf dem Klappentext drauf, der Junge verschwindet in diesem Buch. Und die Szene, die ich jetzt lese, spielt 16 Monate vor seinem Verschwinden. Das ist also eine Rückblende. Und in der Szene wird vielleicht schon ein bisschen deutlich, woran es liegen kann, dass er letztendlich auch dann gesucht werden muss, beziehungsweise verschwunden ist. Wir sind jetzt im Rheinpark. Hey, Beckenrandschwimmer, antanzen! Beckenrandschwimmer, wie geil, wiehert Pepe, eindeutig amüsiert über Luzis Wortwahl, während Kerem die Fäuste ballt. Verdammt, genau solche Situationen wollte Lenny vermeiden. Er könnte sich für seine Gedankenlosigkeit ohrfeigen und die Klamotten, die er trägt, werden die Gemüter zusätzlich aufheizen. Er schaut über das Geländer hinweg auf die andere Rheinseite zur Bastei. Dort scheinen Passanten unterwegs zu sein. Hier herrscht dagegen gähnende Leere. Lenny scannt die nähere Umgebung des Rheinparks. Kein patrouillierender Streifenwagen in Sicht. Und ansonsten ist auch nicht mehr viel los an diesem regnerischen Spätnachmittag im Februar. Besonders hoch ist das dreieckige Podest nicht, auf dem er steht. Lenny könnte sogar runterspringen, aber er hat sein Fahrrad mit auf das Podium genommen und wird es keinesfalls kampflos zurücklassen. Also sitzt er in der Falle. Luzi, Kerem und Pepe können ihn über 2 eiserne Wendeltreppen erreichen. Aber natürlich spielen sie Spielchen, lungern unter dem Gerüst herum, paffen auf ihren Rädern, sitzen Zigaretten und chillen. Sie wissen, dass ihm allein ihre Anwesenheit zusetzt, egal wie cool er auf dem Geländer hockt und die Beine baumeln lässt. Dummerweise kriecht ihm langsam die Feuchtigkeit in die Knochen. Er hätte einen dickeren Pullover überziehen sollen und eine lange Hose anstelle der Shorts-über-Leggings-Variante. Immerhin wärmt eine Wollmütze seinen Kopf. Lenny beobachtet, dass sich Luzi Kerems BMX-Rad schnappt. Es ist ein hochpreisiges Fahrrad mit extra dicken Reifen. Und es verfügt über eine Hinterradbremse So etwas ist unter Lennys Niveau. Sein Bike hat weder Bremsen, geschweige denn irgendeine Beleuchtung. Kerems Gefährt wirkt dagegen wie ein verkehrstaugliches Kitzrad. Das hätte Lenny ihm gern unter die Nase gerieben. Na, Dumpfbacke, wer ist denn hier der feige Beckenrandschwimmer? Aber er hält den Mund. Den Blödmann zu triggern, wäre eine miserable Idee. Luzi probiert, möglichst lange auf dem Hinterrad zu fahren, mit mäßigem Erfolg. Lenny hätte erwartet, dass ihr inzwischen wenigstens dieses Kunststück gelingt, aber die Anführerin der Gang hält kaum die Balance. Kerem dreht Runden auf Luzis orangem Retro-Bonanza-Rad. Das ist übrigens ein Fahrrad, das ich immer gern gehabt hätte früher. Lenny lehnt sich weit über das Geländer. Kerem und Luzi sind beschäftigt und haben sich etwas von dem Podest entfernt. Für Lenny die Chance, die Biege zu machen. Leider macht Pepe ihm einen Strich durch die Rechnung. Luzis pausbackiger Lakai mit dem Allerweltsgesicht ist bei dem Trio fürs Grobe zuständig und immer darauf bedacht, die Chefin nicht zu enttäuschen. Kerem und Luzi tauschen nun die Räder und Lenny denkt, dass das Fahrrad bestimmt geklaut ist, aber auch dazu sagt er keinen Ton. Kerem ist unberechenbar, vor allem in der Kombination mit Luzi. Wie dieses Paar aus Florida. Der Junge, der mit einer 13-Jährigen stahl und erpresste und die zusammen durch verschiedene Bundesstaaten flohen, bis die Handschellen klickten. Gemeinsam mit seiner Mom hatte Lenny kürzlich diese Dokumentation über jugendliche Verbrecherpaare angeschaut. Darin wurden Delton und Cheyenne als toxisch bezeichnet. Lenny hat sich im Gegensatz zu seiner Mutter kein bisschen über die kriminelle Energie der Kids gewundert. Er konnte Ähnlichkeiten zu Kerem und Luzi feststellen. Ein Piktogramm mit Schädel und gekreuzten Knochen hätte man ihnen aus seiner Sicht durchaus auf die Stirn tätowieren können. Achtung, giftige Substanzen! Der Gedanke lässt Lenny schmunzeln. »Hey, Brotgehirn, grins nicht so debil, sonst polieren wir dir die Fresse«, ruft Luzi. Ständig quatscht sie dieses Kauderwelsch, diese Möchtegern-Rapperin aus gutem Haus. Auch ihr Fable für Military-Look und Tarnfarben findet Lenny angesichts der Kriege in aller Welt absolut daneben und peinlich. Es fällt ihm schwer, über solche Dinge hinwegzusehen, egal ob es sich um Kids oder Erwachsene handelt. Luzis Mutter ist Zahnchirurgin. Zufällig ist Lennys Vater mal wegen einer kniffligen Kieferbehandlung bei Dr. Brandt gelandet und hat anschließend von der Behandlung geschwärmt. Irgendwie kamen er und die Ärztin ins Gespräch und dabei hat sie das Goldkehlchen ihrer Tochter über den grünen Klee gelobt. Jo singt als Alleinunterhalter bei Events und reist dabei durch die Lande, tingelt von Hochzeiten zu Partys, Geburtstagen und Straßenfesten. Doc Brandt bat Jo, sich die Kleine doch mal anzuhören. Allerdings erwies sich Luzi als talentlos, nach Jos Meinung. In solchen Sachen nahm er nie ein Blatt vor den Mund und stößt damit kaum auf Gegenliebe, auch nicht bei den Brands. Lenny vermutet, dass er wegen dieser Geschichte auf den Radar des Trios geraten ist. Deswegen und weil er Angriffsfläche bietet, ganz klar. »Hey, Nerd«, fängt Luzi wieder an, »wir können ewig hier cornern. Früher oder später bist du eh reif.« Da ist was dran. Lenny sitzt fest hier oben auf der dreieckigen Plattform im Rheinpark. Kerem, Pepe und Luzi umkreisen das Podest wie hungrige Wölfe. Lenny muss nach Hause gerade heute. Seine Mutter feiert Geburtstag. Er will die Bude auf Vordermann bringen und einen Marmorkuchen mit extra hohem Kakaoanteil backen, den sie so gern mag. Nichts davon klappt, wenn er nicht langsam akzeptiert, dass es kein Entrinnen gibt. Also kann er genauso gut aufgeben und die Sache hinter sich bringen. In der Innentasche seiner Leggings steckt ein 20er. Das Geld ist zu verschmerzen. Der Rest ist das Problem. Luzi und Co. geht es nicht allein um ein bisschen Kohle. Lenny holt Luft, steigt aufs Rad und rumpelt die vordere Wendeltreppe hinab. Kerem gibt Pepa ein Zeichen. Der zieht Lenny vom Rad. Sobald er unten angekommen ist, kniet sich auf seinen Brustkorb und hält ihm die Arme fest. Pepe ist groß für sein Alter und schwer. Er wiegt bestimmt 70 Kilo und Lenny japst nach Luft. Luzi ist neben Lenny in die Hocke gegangen. Ich fände dich ehrlich gesagt fast glukosehaltig, wenn du nicht so unfly wärst, sagt sie. Lasst mich in Ruhe! Hilfe! Help, I need somebody, singt Pepe und klingt fröhlich. Er hat beim Herbstfest mit anderen Kids die Beatles innerhalb einer Zeitreise dargestellt und trällert seitdem ständig diesen Song. Kerem lacht und befummelt Lennys Shorts, tastet routiniert auch den Bund der Leggings ab und zerrt natürlich den 20er hervor. Ich will die Sneaker von dem Freak, befiehlt Luzi. Pepe hält ihn fest, während Kerem die funkelnagelneuen goldenen Vans mit pinkem Inlay von Lennys Füßen reißt. Luzi schlüpft hinein, behält die Schuhe gleich an, stopft ihre abgelatschten Turnschuhe in den Rucksack und wirft Lenny einen Kussmund zu. Er weint, auch wenn er sich dafür hasst. Nicht heulen, sagt Luzi, dir verläuft ja die ganze Schminke. Die Helfer grölen. Okay, was hast du noch im Angebot, fragt Kerem. Der gute Pepe kann doch nicht leer ausgehen. Alter, meine Denke, sagt Luzi. Was schwebt dir denn vor, Pepe? Willst du das Handy von dem Freak, den Glitzerhaarreifen oder doch lieber das geile Bike? Lenny weint heftiger. Er kann den drei Angreifern unmöglich sein Smartphone abdrücken oder das Fahrrad. Die ticken doch nicht sauber. Luzi beugt sich erneut zu Lenny herunter. Ich hätte da einen Alternativvorschlag. Entweder du schenkst Pepe, was auch immer er sich wünscht, oder du zeigst uns mal wieder deinen Pimmel. Du hast ihn doch noch, oder? Wie kommt Lennys Gesicht ganz nah und flüstert. Kerem und ein paar Jungs in der Schule meinen nämlich, dass du jetzt ein Mädchen bist. Aber ich glaube, die checken gar nichts. Luzi legt einen Arm um Pepe, den anderen um Kerem. Sie lachen und stecken die Köpfe zusammen. Zu dritt ziehen sie Lenny in ein Gebüsch. Pepe hält ihn im Klammergriff, als Kerem Lenny vom Bauchnabel abwärts entblößt. Sie wiehern und schnauben und begutachten Lenny wie ein Stück Vieh, gackern und bewerfen ihn mit Dreck. Gegenwehr bringt gar nichts. Das pusht die drei nur auf und macht sie aggressiver, wie Wespen, nach denen man schlägt. Lenny denkt sich fort. Er liegt nicht hier im Schmutz nahe des Messeturms. Nein, er steht im Scheinwerferlicht auf der Bühne neben Freddie Mercury. Lennys Vater liebt diese Musik. Er hat Lenny mit in Bohemian Rhapsody genommen. Lenny hört Freddie den Text singen, den er sich übersetzt hat. Mama, du sollst nicht weinen wegen mir. Wenn ich morgen um diese Zeit nicht wieder zurück bin, dann lebt dein Leben einfach weiter. Lenny hätte Freddy gern kennengelernt. Ihn und Robert Ehnke, den Ausnahmetorwart, der an Depressionen litt und sich das Leben genommen hat. Ja, so viel zu dieser Rückblende und einem kurzen Einblick in Lennys Leben. Ich habe diese Szene an einem Nachmittag geschrieben, also und zwar fast so, wie sie auch im Buch steht. Das ist ja nicht immer so. Es gibt ganz am Anfang eine Szene im Buch, die habe ich, glaube ich, 24 Mal umgeschrieben, weil immer irgendwas nicht passte. Aber bei dieser Szene war das eben nicht so. Das Einzige, was ich machen musste, ich musste zu diesem Podest mal fahren. Diejenigen vielleicht, die hier in der Nähe wohnen, die kennen das natürlich, ne? Im Rheinpark, wo man sich ja fragen kann, wofür es eigentlich da sein soll. Und ich habe so gedacht, ja, genau dafür, ne, so für diese Situation, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Die nächste Szene, die ich jetzt lese, das ist eine Szene, da ist es ganz anders. Die musste ich mehrfach umschreiben. Es ist eine Szene, die insofern interessant ist, weil es eine Figur darin, also ist auch eine meiner Hauptfiguren, und zwar heißt er Zachäus. Und Zachäus ist eine Figur, die mir sehr spät erst eingefallen ist. Ich hatte das Buch schon bestimmt 200 Seiten oder so geschrieben, aber ich hatte immer das Gefühl, es fehlt irgendwas. Irgendetwas Wichtiges fehlt dieser ganzen Geschichte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche sozusagen einen Countdown, der rückwärts erzählt. Also diese Szene, die wir jetzt gerade die ich gerade vorgelesen habe, spielt ja 16 Monate vor dem Verschwinden. Und die ich jetzt gleich lese, die spielt 17 Monate vor Lennys Verschwinden. Und der Zachäus, diese Figur hieß von Anfang an so. Ich weiß noch, dass ich direkt gedacht habe, der Mann wird Zachäus heißen. Und das Interessante ist, dass ich erst später gesehen habe oder gelesen habe, dass es einen Brauch gab, eine ganz lange Zeit, auch hier in Köln, dass man nämlich den Zachäus oder Zackes oder Zaches in Köln um 1913, also eine Strohpuppe bei Kirmes, ich weiß genau, was Sie jetzt sofort denken, aber eine Strohpuppe bei der Kirmes aufgehangen hat und diese Strohpuppe nach der Kirmes halt vergraben oder verbrannt hat. Und zwar für alles, was man auf der Kirmes an Sünden begangen hat, zum Beispiel zu stehlen, unerlaubt das Karussell zu fahren, zu viel zu trinken, fremd zu gehen und solche Sachen. Und dann ist dieser Brauch aber verschwunden, auch nicht allein durch die Nazi-Zeit. Und nach dieser Zeit der Nationalsozialisten, 1950, wurde der Brauch wieder aufgenommen und dann aber im Karneval. Also der Nubbel, den wir heute verbrennen, war vorher der Zaches oder der Zachäus. Also der für unsere Sünden blechen muss. Und diesen Brauch gibt es auch immer noch in Köln-Poll. Und zwar zur Maikirmes. Und das ist ja total der Hammer, weil ich das vorher nicht wusste. Also ich habe diese Figur halt kreiert, habe ihn in Poll angesiedelt und lese erst später diese Geschichte über den Zachäus oder Zachäus. Und zu der Figur an sich muss ich jetzt nicht viel sagen, die erklärt sich auch absolut von selbst. Wir sind jetzt in Köln-Poll. Zachäus erwacht, bevor der Wecker klingelt. Für Mona steht er mit den Hühnern auf. Er ist die Lerche. Seine Mutter hat ihm den Spitznamen gegeben, da war er 3 Jahre alt. Damals ist er freudig dem Tag entgegengesprungen und hat munter drauf losgepfiffen, wie der kleine Singvogel. In der Pubertät kam ihm das morgendliche Glücksgefühl nahezu abhanden. Die Welt erschien ihm feindselig. Später, als sein großer Bruder auszog, um mit der angeblichen Liebe seines Lebens zusammenzuziehen, verging ihm endgültig die Lust an der Pfeiferei. Zachäus erinnert sich nicht mehr an den Namen der Frau und Gabriel bestimmt auch nicht. Viele große Lieben haben seitdem den Weg seines Bruders gekreuzt, während die Frauen um Zachäus einen Riesenbogen machten. Alle bis auf Barbara. Sie verkaufte zusammen mit ihrem Vater Weihnachtsbäume jedes Jahr ab dem ersten Advent gegenüber dem Getränkemarkt. Kurz nach dem Tod seiner Mutter sprach Barbara ihn an. Ein Wort gab das andere und schwupps saß die hagere Frau mit dem praktischen Kurzhaarschnitt sonntags in seinem Wohnzimmer bei Kaffee und selbstgebackenen Muffins. Und ehe Zachäus sich's versah, fuhr Barbara mit einem Kombi vor, schleppte ein paar Kisten ins Haus und blieb. Zachäus fühlte sich überrumpelt, aber er sagte keinen Ton. Und anscheinend verstand Barbara das Schweigen als Aufforderung. Nach und nach verteilte sie ihre Habseligkeiten auf die Zimmer. Sie beanspruchte die Hälfte des Platzes im Kleiderschrank und verschaffte sich freie Flächen auf den Regalen. Ratzfatz hingen an den Wänden im Esszimmer, in der Küche und im Flur Zinnteller, überwiegend mit Jagdmotiven. Zachäus fand die Staubfänger scheußlich und protestierte vorsichtig. Barbara lächelte nachsichtig und behielt die Zügel in der Hand. Wenn sie von der Arbeit kam, ließ sie sich bedienen und erwartete, dass Zachäus etwas Vernünftiges kochte. Barbara konnte ordentlich was verdrücken. Zu seinem Glück beherrschte Zachäus Kohlrouladen, diverse Pastagerichte sowie Grünkohl mit Mettwurst aus dem FF. An Wochentagen fuhr Barbara jeden Morgen ins Umland auf den Hof ihrer Familie, schuftete dort bis Sonnenuntergang in den Ställen und der Tannenschonung. Mindestlohn, mehr zahlte der Vater Barbara nicht. Anders als dem Bruder, der am Ende des Monats wesentlich mehr in der Lohntüte hatte. Diese Ungerechtigkeit war eine Ursache für Barbaras Streitsucht und Zachäus hatte durchaus Verständnis. Er ging davon aus, dass sich Barbaras Verhalten ihm gegenüber änderte, wenn er all ihre Wünsche erfüllte. Samstags verdonnerte Barbara ihn zur Gartenarbeit, während sie mittags in ihrer Stammkneipe verschwand. Auch dazu machte Zachäus die Faust in der Tasche, denn zumindest lief es im Schlafzimmer ganz gut und dieser Umstand entschädigte ihm eine ganze Weile. Erst als er auch in dieser Hinsicht in die Röhre guckte, Barbaras Ton harscher wurde, sie eine Affäre mit einem Stammgast der Eckkneipe begann und den Typen sogar mit nach Hause brachte, nahm Zachäus seinen ganzen Mut zusammen und bat Barbara auszuziehen. Leider kam es knüppeldick. Schätzungsweise 10 Ultimaten ließ Barbara verstreichen. So verging fast ein Jahr, bis Zachäus seinem Bruder sich anvertraute. Aus Scham und weil er sich vor der Einsamkeit gefürchtet hatte, hatte er geschwiegen, Barbaras Boshaftigkeiten vertuscht und sie sogar verteidigt, wenn Gabriel über sie lästerte. Als Zachäus endlich mit der Sprache herausrückte, übernahm sein Bruder Barbaras Sachen samt Zinnteller in den Vorgarten und tauschte das Schloss aus. Ende der Geschichte. Zu Zachäus Erstaunen ließ sich Barbara nie wieder blicken, nachdem sie ihren Tinnef vom Rasen aufgesammelt hatte. Die Jahre schlichen im immer gleichen Takt dahin und Zachäus richtete sich in seiner Beziehungslosigkeit ein. Manchmal träumte er von Barbara, sehnte sich nach ihrer Zärtlichkeit, der unüberhörbaren Lache und sogar nach ihrer ruppigen Art. Gabriel nötigte ihn, zum Kegeln zu gehen oder Veranstaltungen zu besuchen, die Zachäus wenig interessierten. Fußball, Kneipe, Ü40-Disco in der Kantine. Und überall fühlte er sich deplatziert und weigerte sich schließlich, mit Gabriel auf Tour zu gehen. Zachäus nahm in Kauf, dass er unsicherer wurde und unter der Einsamkeit litt, die sich wie ein Dauergast in den Zimmern des Elternhauses lümmelte. So blieb es, bis Mona auf der Bildfläche erschien. Die Stunde, als sie über die Türschwelle kam, glich einem Paukenschlag. Im Nu lebte Zachäus auf, pfiff der Welt wieder ins Gesicht und fühlte sich wie neugeboren. Gabriel schaute bei Monas Anblick dumm aus der Wäsche. Das lässt sich wirklich nicht anders beschreiben. Zig Diskussionen musste Zachäus führen, bis Gabriel nachgab und erkannte, dass Mona seinen Bruder tatsächlich glücklich machte. Seitdem platzt Zachäus vor Freude und kann sich nicht satt sehen an der Schönheit, die jeden Morgen neben ihm liegt. Gefühle, die er nicht in Worte fassen kann, durchströmen ihn. Wenn er die geschwungenen, pechschwarzen Wimpern, dieses makellos geformte Gesicht und das perfekte Kinn betrachtet. Durch Mona schaffen es Dinge ins Haus, über deren Existenz er vorher nicht eine Sekunde nachgedacht hat. Mascaras, Lotionen, Wattebäusche, Wimpernverlängerungen, Cremes aller Art, Lippenstifte und dunkelroter Nagellack. Mona lächelt über seine Schrullen hinweg und hat sich bestens in seine Welt eingefügt. Sie begegnen sich auf Augenhöhe und dafür ist Zachäus dankbar. Mona macht aus seinem Elternhaus ein gemütliches Heim, das kann er wirklich blind unterschreiben. Nun steht er leise auf und verschwindet im Bad. Eine Stunde später verlässt er geduscht, mit präzis gezogenem Scheitel und gebügelter Jeans das Haus. Bevor er ins Auto steigt, winkt er Mona zu, die neben der Gardine am Küchenfenster steht. Zachäus liebt sie, die schlanke Silhouette im Gegenlicht, und ihn durchströmt pures Glück bei dem Gedanken, dass Mona ihn freudestrahlend genau an diesem Platz erwartet, wenn er am Abend nach Hause kommt. Das Paket, das er nach der Arbeit im DHL-Kiosk abholt, ist sperrig. Begleitet von einem heftigen Platzregen trägt Zachäus die unhandliche Verpackung ins Haus. Vorsichtig, als halte er ein fragiles Wesen, befördert er die Lieferung ins Wohnzimmer. Schweiß rinnt ihm die Stirn hinab, während er mit einem Teppichmesser umsichtig in die Klebestreifen schlitzt und den Karton öffnet. Zuerst kommt eine Plastikverpackung mit eiförmiger Luftnoppenfolie zum Vorschein. Schemenhaft erkennt Zachäus darin eingewickelt Körperteile, Rumpf, Arme und den Kopf. Ihm ist so feierlich zumute wie bei der Erstkommunion. Er zelebriert die Ankunft seiner neuesten Errungenschaft, macht sich ambitioniert ans Werk und hält mit dem Handy einzelne Stufen seiner Betriebsamkeit fest. Keine 3 Stunden später ist Zachäus total aus dem Häuschen. Er sitzt am Küchentisch vor 2 Flaschen Kölsch. Sein neuer Freund trägt einen Jogginganzug und hockt auf der alten Küchenbank und Zachäus kann nicht aufhören, ihn anzustarren. Im Gegensatz zu Mona besteht er aus relativ weichem Silikon mit beweglichen Gelenken. Ach, das wird ein Leben. Karten, Bier, Mona und ein Kumpel. Zachäus ist happy. Leider lässt Michael nur wenige Minuten später eine schlüpfrige Bemerkung auf Monas Kosten fallen. Zachäus ist ein bisschen enttäuscht von Michael. Aber müssen Männer nicht auch mal in aller Offenheit reden dürfen? Und hat er sich Michael nicht genau aus diesem Grund ins Haus geholt? Ja, also bis hierhin erstmal, würde ich sagen. Ich mache mal den Platz jetzt hier frei für die nächste Kandidatin. So viel erstmal aus meinem Buch. Und einen kleinen Einblick haben Sie jetzt gewonnen. Und ich übergebe jetzt an Regina Schleheck.
Julia Reinhardt,
Marabu. Einen schönen Abend auch von mir. Ich habe, als ich das letzte Mal hier gelesen habe, war das das erste. Oh, ich habe extra meins mitgebracht. Mein Gott, was für ein Service hier. Machen wir Ihnen, aber Sie haben auch was zum Trinken, sehe ich. Gut. Ich habe, als ich das letzte Mal hier gelesen habe, da war das der Auftakt für die Adventszeit für mich damals. Da hatte ich so einen eine Weihnachtsbaumkugel im Ohr. Es fällt mir in diesem Jahr ein bisschen schwer. Man ist noch so im Pandemie-Status. Aber Sie sehen, ich bin schon so dicht davor. Ja, auch ich stelle in diesem Jahr ein neues Buch vor. Im letzten Jahr, alles was im letzten Jahr erschienen ist, ist ja mehr oder weniger untergegangen. Als ich das erste Mal hier gelesen habe, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da hatte ich das Buch über Köln vorgestellt. Ich schreibe unter anderem für den Gemeiner Verlag eine Reihe, die nennt sich Kriminelle Freizeitführer. Und der erste Band, der ist 2016 zu der Reihe erschienen, der hieß Wer mordet schon in Köln? Das liegt auch da vorne noch aus, ich habe gesehen, ist auch schon was weggegangen. Ich komme ursprünglich aus Köln, deswegen lag das nahe, dass man mich gefragt hat, ob ich aus Köln was mache, aber mittlerweile bin ich so eine Hybrid-Kölnerin. Man nimmt ja neue Begriffe immer auf. Also ich lebe eigentlich in Leverkusen und deswegen ist der nächste Band zu diesen kriminellen Freizeitführern dann über Leverkusen und Umgebung erschienen. Und der jetzt in der Pandemiezeit quasi untergegangen ist, geht über das Bergische Land. Und dann habe ich die Pandemiezeit nutzen können, um den Niederrhein zu bereisen und zu recherchieren. Und das war klasse, weil ich viel Zeit hatte, Zeit, die man sonst auf Lesungen unterwegs ist. Die konnte ich jetzt ein bisschen mehr. Aber ist ja auch ein sehr großes Gebiet, muss man sagen. Also das war schon auch nötig. In dieser Zeit ist ja viel passiert, vieles, was einen ja auch erschreckt. Unter anderem aber etwas, was einem so ein bisschen den Atem geraubt hat, und damit komme ich auf die Geschichte, aus der ich heute was lesen möchte. Also zu den kriminellen Freizeitführern erstmal, das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Die ersten drei bei denen ich zu denen ich jeweils ein Band beigetragen habe. Also es gibt ja viel, viel mehr. Es gibt über den ganzen deutschsprachigen Raum solche Freizeitführer von Gemeiner. Zuerst war das Konzept, man schreibt 11 Kurzkrimis und in diesen Kurzkrimis kommen 125 Sehenswürdigkeiten vor. Und jeweils im Anschluss an die Kurzgeschichte werden die Orte, die da erwähnt werden, wird dazu was erzählt. Also zur Hälfte praktisch ein fiktionales Buch und zur Hälfte ein Sachbuch. Und ne, der Sachbuchanteil war immer direkt im Anschluss an die Kurzgeschichten. Und dieses Konzept haben die ein bisschen geändert. Das steht jetzt deswegen auch nicht mehr dran, krimineller Freizeitführer. Jetzt sind es 12 Kurzgeschichten, aber in diesen Kurzgeschichten wird sehr viel über die Region erzählt. Das vielleicht zur Warnung vorneweg für die, die die anderen Bücher schon kennen. Hier also vieles, was in der Geschichte drinsteht, was ich aber zu teilen jetzt rausstreiche beim Vorlesen, nur dass Sie wissen, ich lese nicht die ganze Geschichte. Und wir haben uns auch gerade überlegt, dass ich nur einen Anfang lese und dann machen wir erstmal eine Pause, weil 3 ist ja irgendwie so unfair. Ne? Dann hat man am Anfang 2 und dann am Ende noch so eine kurze Lesung. Also ich mache dann irgendwann eine Pause und dann können Sie nochmal auf Toilette und eins rauchen oder was trinken und Bücher kaufen natürlich. Das, was mich zu dieser Geschichte veranlasst hat, war etwas, was im letzten Jahr passiert ist in den USA. Ich wollte die Geschichte, oder ich habe gedacht, ich muss irgendetwas, eine Geschichte muss davon handeln, dass jemand durch Atemnot ums Leben kommt. Ich habe gedacht, es sollte heißen I Can't Breathe. In Gedenken an George Floyd, aber der Verlag hat gesagt, nein, das kann man nicht machen. Deswegen heißt es jetzt Shortness of Breath. Und es erzählt, ich meine, man guckt ja immer vorher, was ist in dieser Region so gebacken. Ich weiß nicht, ob Ihnen so bewusst ist, was am Niederrhein so, was es da so gibt, was sich jetzt für mich auch so schön angeboten hat. Wofür steht der Niederrhein wirtschaftlich? Was wird da oder wurde da produziert, was zu Atemnot führen kann. Sie werden es gleich erfahren. Shortness of breath. Sie hatte mich per E-Mail kontaktiert und einen Termin ausgemacht zu einem Gespräch. Meine Klienten teilen mir selten vorab mit, worum es geht. Das liegt in der Natur der Dinge. Sie googeln Ermittlungen diskret. Und obwohl es wesentlich umfangreichere und aussagekräftigere Seiten als meine gibt, wählen sie gerade mich, weil sie die Tatsache, dass da fast nichts außer einer E-Mail-Adresse steht, für einen Indikator meiner Indiskretion halten. Ihr Erschrecken beim Eintreten war unübersehbar. Eine Frau, sagte sie, statt einer Begrüßung, nachdem ihr Blick suchend nach rechts und links und zurück über ihre Schulter geirrt war. Kein Vorzimmer mit Tür zum Detektivbüro. Auch das bin ich gewöhnt. Ich bin keiner der Helden, die mit hochgelegten, übereinandergeschlagenen Beinen in einem heruntergekommenen Hinterhaus am Schreibtisch sitzen, mit halbgeschlossenen Augen und Fluppe im Mundwinkel. Bei mir wird man in einem hellen Wohnraum empfangen, mit Sofa, Sesseln und Blick auf einen Balkon, dessen Geländer mit überbordenden Geranienkästen behängt sind. Auf dem Couchtischchen dampft frischer Pfefferminztee auf einem Stöfchen und ich sehe aus wie Tante Käthe kurz vor dem Hausputz. Darauf lege ich großen Wert, dass ich wie vor, nicht nach dem Hausputz aussehe. Diese kaputten Typen, die in einschlägigen Filmen den Eindruck erwecken, man müsse sie zum Jagen tragen, mögen für den Überraschungseffekt gut sein, wenn sie dann doch den Hintern hochkriegen, und zwar nicht um der Klientin willen. Für ein konstruktives Miteinander und das Fordern eines angemessenen Honorars sind solche Vorbilder ungeeignet. Zumal auffälliger als mit Trenchcoat und heruntergezogener Hutkrempe kann man gar nicht observieren. Mir hingegen vertraut man und traut mir nichts zu. Also in dem Punkt, in dem genau das gewünscht ist. Man muss dazu sagen, dass sie genauso wenig dem Typ Frau entsprach, der in einem Film Noir Detektivbüros frequentiert. Auch wenn sie sich gut gehalten hatte, musste sie weit jenseits der Wechseljahre sein. Weißer Dutt, schlanke Gestalt, dezentes Make-up, Hahnentrittkostüm, Kaschmir und elegante Lederslipper verrieten einen sozialen Hintergrund, mit dem ein Ottersumer Landei wie ich nicht mithalten konnte. Aber gut, wen will man für das Nest, dem man entschlüpft, verantwortlich machen? Genau, eine Frau, sagte ich. Wir sind hier unter uns. Bot ihr eine Tasse an, schenkte ihr ein, als sie nickte, fragte Zucker, Milch, deutete auf Kännchen und Döschen, hielt, als sie wiederum nickte, ein Löffelchen hoch. Geschüttelt oder gerührt? Immerhin ein Lächeln. Gut, gut, sagte sie, versenkte mit dem Löffelchen einen Hauch Zucker in ihrer Tasse, rührte, nippte, seufzte und sah mir direkt in die Augen. Ich habe ein Problem. Warum sonst hätte sie mich kontaktieren sollen? Ich hörte mir geduldig an, was sie zu erzählen hatte, stellte gelegentlich Fragen, versuchte zu verstehen, worum es ihr eigentlich ging. Stand zwischendrin auf, um den Wasserkocher zu bedienen, trank 5 Tassen Tee und schenkte ihr 2-mal nach. Der Fall war brandaktuell und spektakulär. Es ging um den Krawattenmörder, der seit 3 Wochen die Region terrorisierte. Am helllichten Tag hatte er nun schon zum 3. Mal zugeschlagen. Der erste Versuch, an einem Montagmorgen, dem 20. Januar, hatte einem Mann in Viersen gegolten. Maximilian Peters, 80 Jahre, emeritierter Rechtsanwalt, vollkommen unbescholten, aber bei Rechtsanwälten weiß man ja nie. Was den Mordanschlag so spektakulär machte, die Methode, mittels derer man versucht hatte, ihn ins Jenseits zu befördern. Peters Haushälterin hatte die Parterre-Wohnung gegen 9 Uhr morgens betreten und merkwürdige Geräusche aus dem Schlafzimmer vernommen. Ihr Arbeitgeber lag auf dem Boden, blau angelaufen, die Hände in die viel zu eng gezogene Halsschlinge seiner Krawatte verkrampft. Der Knoten war so straff, dass die Haushälterin eine Schere zu Hilfe nehmen musste, um den alten Mann zu befreien. Vom Telefon im Wohnzimmer aus rief sie den Notarzt an. Als sie die offene Tür zur Terrasse sah, außerdem gleich die Polizei. Herr Peters war kaum in der Lage zu sprechen und konnte auch im Folgenden keine sachdienlichen Hinweise auf einen eventuellen Mordanschlag geben. Er habe nichts in seinem Rücken wahrgenommen, sagte er später aus, doch plötzlich habe ihn ein schmerzhafter Ruck an seiner Krawatte taumeln lassen. Daraufhin sei er vornüber auf die Knie gestürzt, während der Zug um seinen Hals immer schlimmer wurde. Ihm sei schwarz vor Augen geworden, das Ruckeln der Schere im Nacken habe ihn vermuten lassen, dass ihm nun endgültig der Gar ausgemacht werden sollte. Das Letzte, woran er sich erinnerte, bevor die Sirene des Notarztwagens ihn aus einer erneuten Bewusstlosigkeit riss, war die Haushälterin, die seinen Namen rief. Das wirklich Sensationelle an dem Fall war allerdings nicht, dass keinerlei Spuren eines Eindringlings oder Angreifers festzustellen waren oder dass nichts entwendet worden war. Es vergingen Tage, ehe die Kriminaltechnik von der Hochschule Niederrhein, Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik, den eingeholten gutachterlichen Rat erhielt. An der Krawatte wurde eine vollkommen neue Art miniaturisierten Computers festgestellt. Sensoren, die direkt in das Futter der Krawatte eingearbeitet waren, hatten eine massive Kontraktion des Gewebes initiiert. Die Möglichkeiten der Schutz- und Funktionskleidung waren am Innovationsstandort Niederrhein vorneweg in der Mönchengladbacher Fakultät in den letzten Jahren weit vorangetrieben worden. Man konnte sich längst per Textil orten lassen, Musik hören und telefonieren. Dass man das technisch Machbare auf derart teuflische Weise ausreizen konnte, schockierte selbst gestandene Hochschulprofessoren. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, das kann man tatsächlich, ne? Ich weiß nicht, ob Sie sowas haben. Meine Schüler, wenn ich denen davon erzähle, werden die immer ganz neidisch. Das wären die Ersten. Ich meine, die würden sich auch jederzeit so ein Ding hier unter die Haut implantieren lassen, um sich orten zu lassen oder ihr Auto zu öffnen oder was auch immer. Ja, ich überspringe mal. Es sind also zwei weitere Menschen ums Leben gekommen und kommen zum vorläufigen Fazit. Männlich, alt, Krawattenträger. Das waren die verbindenden Merkmale der Opfer. Mehr hatte die Polizei bis zu dem Zeitpunkt, als meine Klientin mich aufsuchte, nicht feststellen können. Zumindest war die Öffentlichkeit über keine weiteren Befunde informiert worden, was die Gerüchteküche zum Brodeln brachte. Wollte jemand der Krawattenindustrie schaden? Seit dem 19. Jahrhundert eine der wichtigsten Textilindustriezweige vor Ort. Mit der Einwanderung verfolgter niederländischer Mennoniten ins ehemalige Krähenfeld im 17. Jahrhundert hatte Krefeld sich zu einer der bedeutendsten Textilstädte Europas entwickelt. Der Einfluss der Tuchfabrikanten reichte vom Orient, dem Seidenproduzenten China, bis in die neue Welt. Auch wenn heute die Produktion und damit Zehntausende Arbeitsplätze fast vollständig in andere Länder ausgelagert wurden, haben sich in Krefeld renommierte Krawattenhersteller gehalten. Der Niederrhein ist nach wie vor weltweit führend in Sachen Textil, Logistik, Design und Technik. Der Gedanke, dass der Täter dieses Alleinstellungsmerkmal angreifen wollte, eröffnete ein globales Feld von Strippenziehern, das von China über alle Billiglohnländer bis in die zweite Welt reichte. »Was genau ist Ihr Motiv, den Krawattenmörder dingfest zu machen?«, fragte ich. »Natürlich recherchiere ich als Erstes, wenn ich Anfragen bekomme, den Hintergrund meiner potenziellen Klienten.« Zu Kathleen Merten hatte ich außer biografischen Daten wenig feststellen können. 45er Jahrgang, gebürtig in Nijmegen, Witwe, eine Tochter, die geschieden und im Alter von 41 Jahren durch einen Autounfall ums Leben gekommen war. Eine Enkelin, Samira, studierte noch und lebte im Krefelder Haus der Großmutter. Nichts, was auf einen Zusammenhang mit den Krawattenmorden hindeutete. »Ich fürchte, dass die Anschläge als Racheakte verstanden werden können«, sagte Kathleen Merten. »Alle drei Opfer stammen aus Familien, die zur Zeit des Nationalsozialismus in Geschäfte mit Juden involviert waren.« »Und was haben Sie damit zu schaffen? Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei?«, insistierte ich. »Mein Vater war Jude.« Sie strich über ihren Rock, als wollte sie unsichtbare Krümel wegwischen. Manfred Herzog. Sein Vater besaß eine Krawattenfabrik in der Weggenhofstraße. Er selbst, also Manfred, kam im April 1945 bei den Gefechten der Alliierten in den Niederlanden ums Leben. Er hatte im 4. Bataillon, dem Welschregiment, gedient. Seine Schwester und er waren 1939 als Teenager mit Hilfe von Kindertransporten nach England entkommen und hatte zuletzt in Birmingham gelebt. Mit dem Kriegsausbruch wurden die deutschen Flüchtlinge interniert. Wer dem entgehen wollte, meldete sich zur Armee. Ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Aber meine Mutter hat mir sein Grab auf dem Soldatenfriedhof Großbeck gezeigt. Sie räusperte sich. Also nicht, dass Sie denken. Meine Mutter war Protestantin. Damals war Krieg. Wenn man den Tod vor Augen hat. Aber immerhin, er ist mein Vater. Wieder räusperte sie sich. Wissen Sie, meine Enkelin lebt bei mir. Ihre Mutter ist tot, der Vater beruflich in Ungarn. Samira strebt den Master in Wirtschaftsingenieurwesen an. Schwerpunkt Internet of Things. Eine Disziplin, die die Vernetzung virtueller und physischer Dinge erforscht. Oh, ich schenkte uns beiden nach. Trank, setzte die Tasse ab. Sie meinen, sie könnte etwas damit... Auf gar keinen Fall! Aha, es ging um Reinwaschung der Enkelin. Sie sprachen von einer Verbindung zwischen den Opfern. Frau Merten, nahm ich den Faden auf. Um welche Art von Geschäften handelte es sich? Und was hat das mit der Familie Ihres Vaters zu tun? Ja, das Weitere, die nächsten Ermittlungen, möchte ich gerne überspringen. Da kann man sehr viel Interessantes über die Geschichte der Juden, insbesondere in der Textilindustrie und im Kaufmännischen am Niederrhein, erfahren. Aber es geht nach der Pause weiter.